Herzlich willkommen zum Weidefleisch.org Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski und auch in dieser Episode werde ich wieder einige Abschnitte aus dem neuen Buch Weidefleisch – Handbuch für Erzeuger und Verbraucher vorlesen. Es geht überwiegend um die Vorteile von Weidefleisch. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter derfelix.de und natürlich unter weidefleisch.org. Die Vorteile von Weidefleisch. Weidefleisch bietet gegenüber Fleisch aus konventioneller Haltung Vorteile in allen Bereichen. Geschmack, Gesundheit, Ökologie, Sozioökonomie. Doch wir essen überwiegend, was uns schmeckt. Ein Lebensmittel kann noch so gesund und ökologisch und fair produziert sein. Wenn es nicht schmeckt, essen wir es nicht. Geschmack treibt unsere Ernährung an. Wenden wir uns also zuerst dem Geschmack zu. Geschmack. Weidefleisch schmeckt intensiver, denn es enthält mehr Nährstoffe. Geschmack und Nährstoffgehalt sind verknüpft. Das Fleisch ist weniger fett und die Fettsäuren sind anders zusammengesetzt. Auch das kann man schmecken. Weidefleisch stammt von Tieren, die sich in ihrem Leben viel bewegt haben. Entsprechend sind die Muskeln gut strukturiert. Deswegen schrumpft Weidefleisch in der Pfanne nicht so stark zusammen wie herkömmliches Fleisch, welches oft mehr Wasser enthält. Man hat also mehr von Weidefleisch. Auch die Betäubung und Tötung auf der Weide wirken sich vorteilhaft auf die Qualität des Fleisches aus. Das zeigen messbare Kennzeichen wie pH-Wert, Zartheit, Farbe und Wasserhaltevermögen. Die Belastung vor dem Tod ist für das geschossene Tier und die beobachtenden Herdengenossen minimal. Konsequente Weidehaltung ist damit der einzige Weg, zuverlässig Fleisch von höchster Qualität zu erzeugen. Tierwohl. Für das Tierwohl ist Weidehaltung das Beste. Rinder sind Wiederkäuer. Ihre natürliche Nahrung sind Gräser und Kräuter. Durch ihr Verdauungssystem können sie von dieser nährstoffarmen Nahrung auf kargen und vom Menschen sonst nicht nutzbaren Flächen leben. Füttert man Rinder stattdessen überwiegend mit Silage, Getreide und ähnlichem Kraftfutter wie in der industriellen Intensivtierhaltung üblich, übersäuert ihr Magensystem. Sie erkranken dann häufig an Azidose, Durchfall, Geschwüren, Leberschäden und benötigen medikamentöse Behandlung. Durch Übersäuerung und starke Gasbildung im Magen sterben bis zu 3% aller Rinder in Intensivtierhaltung. Natürlicher Lebensraum der Rinder ist die Herde auf der Weide, wo sie ihr eigenes Verhalten voll ausdrücken können. Nur auf der Weide ist die Haltung dieser domestizierten Tiere tiergerecht bzw. artgerecht. Mehr zur Differenz dieser Begriffe im folgenden Abschnitt artgerecht oder tiergerecht. Die Haltung in Ställen führt hingegen häufig zu Verhaltensstörungen und Stress und belastet dadurch das Immunsystem der Tiere. In Stallanlagen stehen die Tiere häufig in Fäkalien, die staubige Luft durch getrockneten Kot und Futter belastet ihre Atemwege und es kommt zu Lungenentzündungen. Zur einfacheren Haltung und zur Vermeidung von Verletzungen werden Rinder in Intensivtierhaltung in der Regel enthornt. Das soll die Verletzungsgefahr für Tier und Mensch in engen Ställen verringern, jedoch beeinträchtigt es die Tiere. Bei einigen Rassen dienen Hörner zur Kühlung bei hohen Temperaturen. Auch gibt es Hinweise auf einen Einfluss der Hörner auf das Hormon- und Verdauungssystem sowie den Gleichgewichtssinn. Deswegen untersagt zum Beispiel der Demeter-Verband das Enthornen. Wird ein Tier nicht fachgerecht enthornt, kann es ein Leben lang Schmerzen leiden. Der Umgang mit horntragenden Tieren ist bei entsprechender Sorgfalt praktikabel. Artgerecht oder tiergerecht? Was ist artgerechte Tierhaltung? Man kann argumentieren, es gebe keine artgerechte Tierhaltung, weil keine Tierart von Natur aus gehalten wird. Jede Art der Tierhaltung, egal wie tierfreundlich, wäre demnach tierfremd und nicht artgerecht. Fraglich ist allerdings, wie artgerecht das Leben jeglicher Tiere in einer weitgehend vom Menschen, seinerseits selbst ein Teil der Natur, geprägten Welt ist. Die verhungerten Tiere im Naturentwicklungsgebiet Ostvorderplassen in den Niederlanden sind eines von vielen Beispielen dafür. Sollen weiterhin Tiere verhungern oder sollte man die Bestände durch Erschießen oder durch Einführung von Raubtieren kontrollieren? Raubtiere mögen brutal wirken, wären jedoch aus Sicht der Artenvielfalt und zugunsten eines stabilen Ökosystems sicherlich die beste Wahl. Die Frage nach Natürlichkeit ist hinfällig. Ist das Überqueren einer Straße für einen freilebenden Fuchs natürlich? Demgegenüber hat sich die Bezeichnung tiergerechte Haltung entwickelt. Sie betont das Wohlergehen des einzelnen Tieres und reagiert zugleich auf die begriffliche Problematik artgerechter Haltung. Mit tiergerechter Haltung lässt sich allerdings sehr leicht eine artfremde Haltung rechtfertigen. Für die Milchleistung von Hochleistungskühen etwa bedürfen diese einer artfremden Versorgung mit Kraftfutter, welches für die Tiere oft ungesund ist. Tiergerechte Haltung erlaubt demnach die Züchtung von Tieren zu extremen artfremden Leistungen und einer entsprechend artfremden Behandlung und Fütterung. Wenn wir den Begriff artgerecht benutzen, weiß im Grunde jeder, was gemeint ist. Auch dann, wenn über die Bedingungen im Detail kein Konsens herrscht. Physische Gesundheit, das Ausleben natürlicher Verhaltensweisen, minimaler Stress. Das Wohl des Tieres, ein gutes und natürliches Leben stehen im Mittelpunkt. Ein weiterer Begriff ist die wesensgemäße Tierhaltung, oft verwendet im Zusammenhang mit Bienen. Diese Tiere sind insofern ein Sonderfall, als sie nicht domestiziert sind und dennoch vom Menschen gehalten werden. Eine Mischform von Wild- und Haustier. Unterartgerechte Haltung? Knüpfen wir an die anfängliche Argumentation an. Keine Tierart, also Spezies, wird von Natur aus gehalten. Jedoch haben sich bestimmte Unterarten, Subspezies, in Koevolution mit dem Menschen entwickelt, durch Domestizierung. Das sind unsere heutigen Haustiere. Sie sind keine Tierarten, sondern Tierunterarten. Es liegt in der Natur dieser Unterarten, dass sie zusammen mit dem Menschen leben und gehalten werden. Es gibt also unterartgerechte Haltung. Der Konsens über unterartgerechte Tierhaltung ließe sich einfacher herbeiführen. Er beinhaltet in jedem Falle maximales Tierwohl, die Möglichkeit, das natürliche Verhalten auszudrücken und artgerechtes Futter. Im Detail hängt jedoch auch das von Perspektiven ab, von regionalen Gegebenheiten und jeweiligen Rassen. Letztlich handelt es sich hier um sprachliche Details. Spricht jemand von artgerechter Haltung, weiß jeder, was gemeint ist. Das ist Sinn und Zweck von Sprache. Die Einführung immer neuer Worte trägt nicht unbedingt zur Klarheit bei. In diesem Fall scheint sinnvoll, sich statt über den Begriff mehr Gedanken über die tatsächlichen Voraussetzungen für maximales Tierwohl zu machen. Denn genau das sollte unser Ziel sein. Das war's für die heutige Episode. Beim nächsten Mal geht es um Umwelt und Klima, also weiter um die Vorteile der Weidehaltung. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter derfelix.de oder natürlich auch unter weidefleisch.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.